WDR 2 Sonntagsfragen mit Gisela Steinhauer.
Und mit Tom Diesbruck, der weiß, wie man sich die innere Freiheit nimmt, beruflich umzusatteln. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
WDR 2.
Eine extreme Form der reaktiven Strategie ist das Reiten von toten Pferden, sagt der Coach in Tom Diesbruck. Wenn dein Pferd tot ist, dann steig ab, sagt der Cowboy in Tom Diesbruck. Und weil ein Mensch ja immer mehrere Persönlichkeiten in sich hat, sind heute beide Tom Diesbrucks hier. Denn es geht ums Umsatteln im Beruf. Woran merke ich, dass ich ein totes Pferd reite?
Das ist von Mensch zu Mensch recht unterschiedlich. Es spielt natürlich immer eine Unzufriedenheit eine Rolle. Bei einem ist es mehr ein körperliches Gefühl, der fühlt sich immer kranker und schwächer. Bei dem anderen geht es in Richtung Niedergeschlagenheit. Es gibt Leute, die werden depressiv darüber. Und bei vielen hat es damit zu tun, dass sie merken, dass ihr aktuelles Jobprofil hat immer weniger mit dem zu tun, was sie wert und sinnvoll finden. Und die Dissonanz wird immer größer. Und wenn so ein Prozess über Monate und Jahre läuft, dann kann ich mal drüber nachdenken, ob mein Pferd tot ist.
Man kann drüber nachdenken, aber viele denken nicht drüber nach und halten an Dingen fest, die gar nicht mehr zu ihnen passen. Warum?
Ja, wir haben ein Gehirn, das dafür eine sehr hohe Anfälligkeit hat. Unser Gehirn ist sehr konservativ. Das hält sich sehr gern an Gewohnheiten, hält sich lieber an das, was wir schon sehr oft gemacht haben, weil das sehr energiesparend ist und eben Risiken ausschließt. Deswegen fällt es uns generell schwer, uns auf neue Dinge einzulassen, weil wir die Risiken eher überschätzen, weil wir Angst haben davor. Auch negative Selbstbilder haben oft damit zu tun, dass jemand sagt, ich bleib lieber auf meinem toten Pferd, weil ich ja gar nicht weiß, welche Alternative ich habe.
Also wenn man das bei diesem Pferdebild bleibt, ich sitze auf dem Pferd, das Sicherheit heißt und würde aber gerne mal das Pferd Veränderung ausprobieren, habe aber nicht den Mut dazu?
Ja, ganz genau, das kann man so sagen. Das Pferd heißt Sicherheit und das Pferd heißt wahrscheinlich auch Bequemlichkeit, auf dem ich sitze. Dabei ist das gar nicht so sicher. Die Leute denken immer, wenn ich einfach das weitermache, was ich schon ewig tue, dann ist das sicher. Aber wir wissen ja alle aus der Presse, dass das gar nicht mehr so ist, dass sich Dinge sehr schnell verändern können heutzutage und dass diese Sicherheit sehr trügerisch ist.
Was brauche ich denn außer Mut, um diese trügerische Sicherheit aufzugeben und was Neues anzufangen?
Ja, Mut alleine reicht nicht aus. Mut ist natürlich die Voraussetzung, auf jeden Fall. Was ich aber auch brauche, ist ein guter Plan. Dieses Projekt Veränderung ist ein sehr komplexes und das können wir nicht einfach mal so über Nacht und mit ein bisschen Nachdenken machen. Das heißt, ich brauche schon einen Plan. Ich spreche dabei von einem Projekt. Ich muss ein Projekt starten. Ich muss sagen, so mein Projekt heißt neues Pferd, lebendiges Pferd. Ich brauche eine Struktur, ich brauche einen Zeitplan. Ich muss wissen, wie ich überhaupt anstelle. Ich muss wissen, dass es nicht reicht, dass ich einfach nur ein bisschen grüble und mal mit Leuten rede oder mal in Stellenanzeigen gucke. Das ist das eine. Und das andere ist, ich brauche ein gutes Selbstmanagement. Weil ja wahrscheinlich Zweifel kommen, weil wahrscheinlich Ängste sich melden, muss ich einen Weg finden, damit umzugehen und trotzdem nicht nachzulassen und mein Projekt weiterzuverfolgen.
Warum hilft Grübeln nicht?
Naja, grübeln heißt ja meistens, ich denke vom linken bis zum rechten Ohr und wieder zurück. Ich biete meinen inneren Widerständen und Ängsten sehr viel Angriffsfläche. Und das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Ich denke mal drüber nach, wie schön etwas wäre. Da meldet sich aber sofort eine andere Stimme, die sagt, aber das wirst du doch nie erreichen oder das geht doch gar nicht oder dazu bist du doch viel zu alt. Und dann geht es halt immer hin und her. Und das können wir über Jahre machen und das bringt in der Regel herzlich wenig.
Und je länger ich grüble, desto kleiner wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich handle?
Ich glaube, das kann man so sagen. Auch das Grübeln wird zur Gewohnheit und ich treffe manchmal Menschen, die grübeln schon seit vielen Jahren darüber nach und bei denen ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass sie wirklich was tun würden, wenn sie eben dabei blieben. Wenn Menschen zu mir kommen, wollen sie es ja anders machen. Aber wenn ich beim Grübeln bleibe, da haben sie recht, dann wird die Wahrscheinlichkeit steigen, dass ich einfach nur passiv bleibe.
Das Umsatteln ist heute mein Thema in den Sonntagsfragen. Herzlich willkommen.
WDR 2.
Hier sind die Sonntagsfragen auf WDR 2 mit Tom Diesbruck aus Hamburg übers Umsatteln. Haben Sie eigentlich in Ihrer Coaching-Arbeit den Eindruck gewonnen, dass sich beruflich unzufriedene Menschen von Anfang an den falschen Job aussuchen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die das tatsächlich tun, mit denen rede ich, die sind vielleicht 40, 45, sind unzufrieden, sind lange unzufrieden und sagen mir, das war eigentlich schon immer so. Und wenn ich die dann frage, wie fing denn das alles an, wann haben sie sich denn und wie haben sie sich entschieden für ihre Karriere, dann höre ich eben ganz oft, ja, eigentlich wusste ich damals schon nicht, was ich wollte und da habe ich einfach mal BWL studiert oder mal Jura studiert oder eine Banklehre gemacht, weil ich ja später dann eine Möglichkeit habe, mich noch genauer zu entscheiden. Das ist die eine Gruppe. Es gibt aber auch verdammt viele Leute, die waren mal ganz zufrieden mit ihrem Job. Nur wir verändern uns ja, unsere Werte verändern sich, unsere Ziele verändern sich. Nur das, was uns mit 20 antreibt, interessiert uns mit 30 und 40 vielleicht nicht mehr ganz so sehr. Und dann war ein Pferd vielleicht mal sehr lebendig, ist aber langsam abgestorben und heute ist es halt tot.
Und was hält mich dann davon ab, von dem toten Pferd abzusteigen? Was hält mich vom Handeln ab?
Das ist eben sehr unterschiedlich. Generell kann man sagen, es ist wahrscheinlich erstmal Angst. Viele Leute haben einfach sehr kalte Füße, wenn sie daran denken. Dann ist es aber auch das mangelnde Know-how, das, was ich vorhin sagte, das nicht wissen, wie mache ich das eigentlich? Ne? Wie gehe ich das an? Wie komme ich überhaupt auf neue Ideen? Und dann spielt eben der Faktor einschränkende Glaubenssätze eine ganz große Rolle. Menschen haben ganz oft von sich ein sehr negatives Selbstbild, das sie auch gar nicht weiter hinterfragen, denn dass sie so als gefühlte Wahrheit anerkennen und das verfolgen, wie so ein Strickmuster und sie stricken und stricken, hinterfragen aber gar nicht, ob das wirklich der Realität entspricht.
Was für Sätze sind das?
Der Satz, den ich am häufigsten höre, ist wahrscheinlich, ich bin zu alt. Das höre ich sowohl von 28-Jährigen wie auch von 48-Jährigen. Dann höre ich ganz viel, damit habe ich ja keine Chance am Arbeitsmarkt, ohne dass die Leute überhaupt reflektiert haben, wie das da aussieht genau. Das sind, glaube ich, so die beiden stärksten Sätze und natürlich große Zweifel an den Fähigkeiten. Das kann ich nicht, ich bin nicht so ein Typ, ich bin ja eher introvertiert und wenn ich was anderes machen will, müsste ich ja extrovertierter sein, dann kann ich das ja nicht. Solche Sachen, um die dreht es sich ganz viel.
Und was müsste ich über den Arbeitsmarkt wissen?
Erstmal muss ich über den Arbeitsmarkt gar nichts wissen, solange ich dabei bin, mir zu überlegen, was ich tun möchte. Nämlich der Blick darauf, was geht überhaupt, macht wenig Sinn. Das engt eher ein. Viele Leute machen das, die gucken permanent in irgendwelche Stellenanzeigen. Das Problem ist nur, ich gucke mir Stellen an, für die mein Fähigkeitenprofil und mein Erfahrungsprofil passt. Dann sind es aber Jobs, die meinem jetzigen Job, meinem toten Pferd, recht ähnlich sind. Oder ich sehe Sachen, die ich vielleicht ganz interessant finde, stelle aber fest, oh, da habe ich ja viel zu wenig Erfahrung, da habe ich die Ausbildung nicht, das kann ich ja nicht machen. Insofern zementiert diese Denke eigentlich nur den Status quo.
Wie ist Ihre Strategie, um da rauszukommen?
Ich biete Menschen an, dieses ganze Projekt Stück für Stück für Stück zu durchlaufen. Für mich heißt es am Anfang erstmal rauszukriegen, was sind meine Interessen, was interessiert mich überhaupt ganz global, nicht nur im Job, sondern überhaupt. Dann leite ich Menschen dabei an, sogenannte Jobideen daraus zu machen. Es geht nicht darum, dieses oder jenes Profil passt zu mir. Das machen viele Leute, die sagen, ich organisiere gerne, dann muss ich ja Eventmanager werden oder ich rede gerne mit Leuten, dann muss ich Radiomoderatorin werden und das greift einfach viel zu kurz. Und deswegen empfehle ich Leuten, aus ihren Interessen erstmal Jobideen zu formen. Das sind Tätigkeiten. Was möchte ich gerne machen? Auch wenn es dafür noch gar keinen Namen gibt. Was würde ich gerne tun? Um danach zu gucken, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich das verwirklichen? Und dann erst eine Entscheidung zu treffen.
WDR 2
am Sonntagmorgen mit dem Hamburger Coach Tom Diesbruck, der sagt, wenn man mit seiner Arbeit unzufrieden ist, dann ist es die reinste Form des Wahnsinns, alles beim Alten zu lassen. Was passiert denn dann, wenn man alles beim Alten lässt?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die machen das wahrscheinlich 45 Jahre und gehen damit in die Rente und ins Grab und gucken zurück und sagen, naja, Arbeit ist eben kein Ponyhof, mehr ist eben nicht zu holen.
Die finden das ganz normal, dass sie ihren Job nicht mögen.
Das ist in weiten Kreisen sehr verbreitet. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen in Deutschland unzufrieden mit ihrem Job sind oder keine emotionale Bindung haben, dann ist das erschreckend. Es gibt also nur ungefähr 15% der Menschen, die wirklich eine intensive emotionale Bindung zum Job haben. Das heißt, also ich höre von ganzen Abteilungen, ganzen Unternehmen, in denen es ganz selbstverständlich ist, dass man seinen Job hat.
Also Jobideen formen ist Ihre Strategie. Wie sieht das aus?
Ja, ich möchte Menschen dazu bringen, dass sie mal über den Tellerrand gucken. Wenn ich jetzt 20 Jahre lang in der Versicherung Sachbearbeiter war, damit aber kreuzunglücklich bin und sage, ich würde eigentlich gerne was mit Menschen machen oder ich würde gerne was Beratendes machen oder in der Pflege arbeiten, dann ist das natürlich erstmal viel zu ungenau. Dann versuche ich Menschen dazu zu bringen, sich damit genauer zu beschäftigen und genauer zu sagen, was sie denn mit Menschen eigentlich tun wollen, wie das aussehen müsste, wo sie es machen, mit welchen Menschen. Das wirklich ein klares Konzept daraus entsteht.
Wie kann man so ein klares Konzept entwickeln?
Das ist Arbeit, das ist Suche. Das kann man, da gibt es keine Abkürzung, da kann man keine Checkliste ausfüllen und sagen, das ist das Ergebnis, 42. Sondern es geht darum, dass ich mich auf die Suche mache, dass ich mich beschäftige. Ich animiere Menschen dazu, sich zu Hause ein großes Blatt Papier hinzuhängen und da Ideen zu sammeln und weiter zu bearbeiten und immer weiter zu gehen, mit Menschen zu reden, rauszugehen, zu recherchieren. Das ist nichts, was ich über Nacht schaffe.
Was schreibe ich denn da drauf auf das Blatt?
Es kommt drauf an, woran ich jetzt gerade arbeite. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ich arbeite gern mit Menschen, ist ein Punkt. So, dann versuche ich das zu konkretisieren, wie ich das eben sagte. Ja, und ich schreibe alles auf. Ich schreibe alles auf, ich sammle alles. Versuche auch Dinge zusammenzubringen. Nur wenn ich jetzt im Moment Versicherungssachbearbeiter bin, und da sind vielleicht auch ein paar Sachen, die mir ganz gut gefallen, kann ich das vielleicht mit anderen Punkten zusammenbringen. Ne? Meine Fähigkeit, sehr systematisch zu denken, whatever, zusammenzubringen mit meinem Interesse für Menschen. Welche Tätigkeit kommt denn dabei raus? Das ist sehr spannend.
Und dieses Stärken und Schwächen aufschreiben?
Davon halte ich nicht ganz so viel. Also jedenfalls nicht am Anfang. Schwächen finde ich erstmal gar nicht wichtig. Stärken sind wichtig, nur am Anfang nicht. Sonst habe ich nämlich diesen Effekt, von dem ich ganz häufig höre. Ich sage, ich würde gerne einen Blumenladen aufmachen, aber ich bin ja kein Verkäufertyp. Da habe ich ja keine Fähigkeiten. Ich habe keine Stärken. Das halte ich für blöd. Ich finde es sinnvoll, am Ende zu gucken. Wenn ich wirklich eine klare Idee habe, dann zu überprüfen, entspricht es meinen Fähigkeiten, meinen Stärken? Muss ich da was nachholen? Muss ich was lernen? Muss ich Fortbildung, Ausbildung machen? Oder kann es sein, dass das vielleicht überhaupt nicht meinen Stärken entspricht? Dann sollte ich vielleicht sein lassen, aber nicht am Anfang. Weil das machen die meisten Leute nämlich. Ne? Das ist aber eher eine Blockadestrategie. Damit halte ich mich eher davon ab, mal ein bisschen weiter zu gucken und über den Tellerrand zu schauen.
Also dann habe ich den Mut gefasst, jetzt dieses Blatt Papier zu beschreiben und meine Jobideen schon mal so ein ganz kleines bisschen vorzuformen. Dann braucht es aber natürlich auch noch Begeisterung, die habe ich wahrscheinlich, zumindest für diese Ideen. Aber ich brauche auch Überzeugungskraft. Wie kriege ich die denn? Das ist ja auch nicht jedem gegeben, sich zu verkaufen.
Nicht jeder Job verlangt es ja, dass ich mich verkaufe. Ne? Sie haben aber recht, das ist oft ein Punkt, vor dem viele Menschen stehen und gewaltig Angst haben. Das kann ich aber lernen. Ne? Wenn ich mal davon ausgehe, dass ich von etwas begeistert bin, wie sie sagt. Ne? Ich habe eine tolle Idee und sage, wow, das würde mir wirklich Spaß machen. Dann habe ich ja, wenn ich begeistert bin, habe ich auch gewisse Fähigkeiten, andere Menschen dann zu überzeugen, weil ich einfach verdammt gute Argumente habe und weil ich gut wirken kann. Ich komme gut rüber. Das ist ein Punkt. Und dann brauche ich natürlich eine Strategie. Ne? Wenn ich mich vielleicht selbstständig machen möchte, dann brauche ich natürlich eine Akquise. Diese Strategie, da reicht aber auch das Talent, ich kann toll verkaufen, nicht aus. Das sollte ja schon ein bisschen genauer sein. Und das muss ich mir Stück für Stück erarbeiten.
WDR 2.
Umfragen belegen, dass viele Deutsche unzufrieden sind mit ihrem Job. Laut Gallup-Index macht angeblich die Hälfte schon Dienst nach Vorschrift. Nun kann und will aber auch nicht gleich jeder kündigen, Tom Diesbruck. Welche Fragen bringen mich weiter, wenn ich vielleicht nur ein bisschen ändern möchte?
Ich würde mich am Anfang gar nicht unbedingt fragen, soll es jetzt eine kleine oder große Veränderung sein? Ich finde es sinnvoller, erstmal zu schauen, welche Alternativen habe ich. Und ne, wenn ich in meinem Alternativenkatalog vielleicht Lösungen habe, die kleine Veränderungen sind und mittlere und größere, kann ich immer noch entscheiden, was passt im Moment. Ne, viele Leute sagen, im Moment passt eigentlich eher der kleine Schritt, den mache ich jetzt mal. Nur das ermutigt sie, wenn sie merken, sie können ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Sie können ihre Karriere selber steuern und sagen dann vielleicht in 5 Jahren, Mensch, jetzt Kinder sind aus dem Haus oder ne, dann habe ich mehr Geld zur Verfügung, der Bausparvertrag ist ausgelöst, dann starte ich mal den nächsten Schritt und dann mache ich mich vielleicht selbstständig oder mache einen Kaffee auf oder was auch immer.
Und was gehört zu den Fragen, die ich mir stellen sollte, bevor ich das Kaffee aufmache?
Also bevor ich einen Kaffee aufmache, sollte ich auf jeden Fall einen Businessplan haben und mich genau fragen, wie ich an Kunden komme, wie ich das alles anstellen und wie ich das durchhalten werde und was tue ich, wenn das alles schief geht. Mit solchen Fragen sollte ich mich schon beschäftigen, nur die stehen natürlich erst am Ende des Prozesses. Wenn ich wirklich eine Idee habe, an die ich glaube, die ich stichhaltig finde und dann anfange, die zu übersetzen, das nenne ich dann ein Jobprojekt, ne? Dann zu gucken, wie genau könnte ich die umsetzen und dann muss ich mir solche Fragen natürlich stellen.
Sie plädieren auch immer für das kreative Suchen. Was verbirgt sich dahin?
Unsere Kreativität ist ja die Kraft, die wir alle haben, mal das Ungewohnte, das Neue zu denken. Und jemand, der eben lange unzufrieden ist, der buddelt ja seit Jahren seinen eigenen Vorgarten um, hat aber eine Sehnsucht nach ganz anderen Ländern und ganz anderen Orten, weiß aber noch gar nicht so genau, was das sein könnte. Und was mir dann hilft, ist meine Kreativität. Nämlich mal in mein Herz zu schauen und zu schauen, welche Ideen kommen da raus, wenn ich das mal ernst nehme.
Also wenn man in so einer Phase einer beruflichen Neuorientierung ist, dann muss man sich schon, glaube ich, ein paar Kernfragen stellen. Ne? Welche gehören dazu?
Die Fragen sind unterschiedlich, je nachdem, wo im Prozess ich mich befinde. Am Anfang sind eben weitende Fragen. Fragen nach Interesse, nach Herz, nach Persönlichkeit wichtig. Wer bin ich? Was macht mich aus? Was macht mich glücklich? Ne, dieser sehr weite Blick, sehr, sehr weitgehende Fragen. Wenn ich dann Ideen entwickelt habe, dann sind es eher Fragen, die konkretisieren, die versuchen, meine Anliegen auf den Punkt zu bringen. Ja, und ich finde immer Fragen wichtig, die mich in eine Richtung bringen. Wie kann ich etwas umsetzen? Viele Leute fragen sich Ob-Fragen. Ne, Geht das oder geht das nicht? Ich habe da eine Idee, kann ich das machen? Ist das realistisch oder nicht? Na, das sind so schließende Fragen. Das sind so Fragen, die mich eher stoppen. Ich finde Fragen gut. Na, wenn ich das machen möchte, wie muss ich es denn anstellen, um dahin zu kommen? Das sind Fragen, die mich weiterbringen, die ich auch im Coaching verwende. Immer wieder zu gucken, wo ist ein Weg, wo ist eine Möglichkeit und wo ist eine Liebe, wo ist ein Interesse und wo könnte es langgehen?
WDR 2 mit den Sonntagsfragen und dem Hamburger Coach Tom Diesbruck, der das Buch geschrieben hat, Ihr Pferd ist tot, steigen Sie ab. Wenn mein Pferd tot ist und ich zu Ihnen komme, wie arbeiten Sie dann mit mir?
Also erstmal rede ich mit Ihnen über Ihre Situation, ne, über Ihr Pferd, wie tot ist es, woher wissen Sie, dass es tot ist, ne, um festzustellen, was ist überhaupt Ihr Anliegen und was ist überhaupt Ihr Auftrag an mich, was möchten Sie überhaupt? Und wenn Sie dann vielleicht sagen würden, ich möchte hier nur weg, ich möchte was Neues, dann würde ich mit Ihnen erstmal darüber reden, wohin Sie wollen. Haben Sie schon irgendwelche Ideen oder haben Sie vielleicht noch gar keine Ideen? Es gibt Leute, die kommen zu mir und sagen, ich möchte hier nur weg, aber ich weiß überhaupt nicht, wohin ich will. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich überhaupt will. Na, dann geht es darum, mit den Menschen erstmal daran zu arbeiten, was sind überhaupt die Interessen, ne? Was wollen Sie überhaupt vom Leben? Und dann erarbeite ich mit meinen Klienten eben ein Programm, einen Projektplan. Ne? Wir bestimmen gemeinsam, wie lange soll das dauern, an welchem Tag wollen Sie sich entscheiden? Und dann manövriere ich und begleite ich die Menschen so Stück für Stück durch ihr Projekt und schaue mit ihnen immer gemeinsam, ne, ist die Energie noch da oder sind gerade Ängste dabei, das Ganze auszuhebeln und sie zu bremsen? Dann geht es ganz viel darum, Blockaden aufzulösen und das Selbstmanagement zu verbessern.
Wie lösen Sie Blockaden auf?
Ich mache das so, indem ich jemanden frage, so welche Anteile in Ihnen sagen eigentlich was? Wenn jemand sagt, oh, ich habe solche Angst, dass es schief geht, ne, dann frage ich so, wenn das jetzt ein Teil von Ihnen ist, diese Angst, ne? Wie tickt die denn? Wovor hat die denn Angst? Ne? Wie denkt die? Wie fühlt die? Ne? Und versucht die Menschen so ein bisschen davon abzubringen, sich mit ihren Ängsten und ihren Glaubenssätzen so stark zu identifizieren. Weil ich stelle ja fest, auf der anderen Seite habe ich ja nicht nur Angst, sondern ich will ja auch Veränderung und bin erwachsen und weiß auch, was ich kann. Und dann kann man, ich nenne sowas eine Ich-Bühne, wie auf so einer Bühne schauen, welcher Anteil von mir will eigentlich was? Und dann kann man weitermachen und versuchen, dann Ausgleich zu schaffen. Und meine Erfahrung ist, wenn ich meine Ängste und inneren Widerstände ernst nehme und mich mit denen auseinandersetze, dann hören die auch langsam auf, sich so zu engagieren und mich zu bremsen.
Was machen Sie, wenn einer kommt und sagt, bitte sagen Sie mir doch, was ich kann?
Oh, da bin ich sehr stur. Da frage ich eher, wie kommt denn das, dass Sie mir diese Aufgabe geben? Ne, für mich ist das spannende Thema daran, wie ticken Sie denn, dass Sie meinen, dass ich Ihnen das sagen muss? Ne? Sie sind doch keine 5 Jahre alt, Sie sind doch ein erwachsener Mensch. Warum soll ich Ihnen das denn abnehmen? Und dann wird's schon spannend.
Ja, das ist ja die Hoffnung, die man an Berufsberater knüpft, ne?
Ja, viele denken, dass es Menschen gibt, die sowas können. Ich erinnere das selber aus meiner eigenen Jugend nach der Schule. Da ging man zum Berufsberater beim Arbeitsamt damals noch und der sagte einem, was man gut machen könnte. Nur heutzutage ist die Arbeitswelt, die Jobwelt ja so komplex, so diversifiziert, da hat kein Mensch mehr den Überblick. Und die Veränderungen sind so schnell, dass ein Job, der heute aktuell ist, morgen schon wieder ganz anders aussehen kann. Das ist wirklich sehr schwierig. Ich bin immer sehr vorsichtig damit, sich beraten zu lassen von Leuten, was Zukunftschancen angeht, was ein guter Job und was ein schlechter Job ist.
WDR 2.
Besser einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gehen, als einen großen Schritt denken und ihn nie machen. Das ist die Lehre, die Tom Diesbruck aus seinem Leben gezogen hat. Wie viele tote Pferde haben Sie geritten, bis Sie dahin kamen?
Oh, das waren einige. Ich bin da jetzt ein sehr schlechtes Beispiel für so einen Prozess. Ich habe einige tote Pferde geritten und ich habe wirklich alles anders gemacht, als ich das heute Menschen empfehle. Ich habe mich, glaube ich, fast 10 Jahre damit aufgehalten, tote Pferde zu reiten und zu versuchen und bin sehr ohne Plan durch mein Berufsleben gegangen.
Auf welchen Pferden haben Sie denn gesessen?
Also mein erstes totes Pferd war ein Medizinstudium. Das habe ich angefangen, ohne wirklich ein Interesse daran zu haben, Arzt zu werden. Fragen Sie mich nicht. Es war ein Berufsberater, das war das Arbeitsamt. Erstmal ist es dann ja so, erstmal will man einen Studienplatz haben und ne, das ist das erste Ziel. Dann hat man eins und dann ging es darum, oh, wie kriege ich das Physikum hin? Und danach habe ich dann langsam angefangen zu überlegen, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Das war mein erstes totes Pferd.
Und dann?
Ich hatte parallel zu meinem Studium schon so ein Popmusikprojekt. Ich habe damals Musik komponiert und ein bisschen arrangiert und so weiter. Und dann habe ich mich quasi mit so einem Urlaubssemester da rausgehievt aus meinem Studium und habe dann mich eine Weile diesem Popprojekt gewidmet und mich da engagiert. Hat dann leider auch überhaupt nicht geklappt. Hat sich auch relativ schnell als totes Pferd entpuppt, weil ich einfach die Fähigkeiten nicht hatte und nicht das Talent hatte.
Und anschließend wurden Sie was?
Dann habe ich eine ganze Weile vor mich hingejobbt. Ich habe im Krankenhaus gejobbt. Ich habe
als Pfleger dann, oder was?
Ja, so als Pflegehelfer, ne, nur um Geld reinzukriegen. Ich habe im Altenheim habe ich gejobbt, mit jungen Menschen in so Jugendwohngruppen eine Weile. Das hat sich so ein paar Jahre hingezogen. Immer noch so ein bisschen mit der Musik versucht. Aber eigentlich war alles, jeder einzelne Punkt davon hat mir nicht wirklich Spaß gemacht.
Und wann kam die Erkenntnis, das geht so nicht weiter?
Ich hatte einfach Glück. Und zwar fing ich an, mich zu interessieren für das Thema Psychotherapie und dachte, oh Mensch, na, so eine Ausbildung würde ich gerne machen. Brauche ich aber irgendein Studium. Als guter Deutscher muss man ja irgendein Studium haben. Dann wollte ich Sozialpädagogik studieren, aber die ließen mich nicht. Da reichte mein Schnitt nicht aus. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich jetzt zu dem Psychologen. Die haben zwar alle eine Schacke, aber ich will einfach den Abschluss haben. Und dann fand ich das alles gar nicht so schlecht. Und die Leute waren gar nicht so verrückt, wie ich dachte. Und habe immer mehr Gefallen dran gefunden. Und dann hat es eben auch noch eine ganze Weile gedauert, bis ich meinen Platz gefunden habe, den ich heute habe. Da waren auch noch so ein paar tote Pferde auf dem Weg.
Also das heißt, manchmal vergehen wirklich Jahre, bis wir merken, dieser Job oder diese Jobs passen nicht zu uns, die sind Auslaufmodelle.
Ja, ich hätte es früher merken können. Ich habe es eigentlich gemerkt. Nur ich hatte wirklich keinen Plan. Ich wusste nicht, wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich das jetzt gezielt an? Ich habe mir diese Frage gar nicht gestellt, sondern bin irgendwie so auf Sicht gefahren. Ja, ich bin eigentlich so durch mein Leben gestolpert.
Ich fand das ganz erstaunlich, dass Sie überhaupt nichts davon halten, wenn jemand sehr positiv denkt. Also wenn jemand sagt, jeder kann sein Ziel erreichen, wenn er nur will. Warum halten Sie das für Unsinn?
Dieses positive Denken hat leider Nebenwirkungen, nämlich folgende. Ich habe da ein bisschen Erfahrung mit solchen Ansätzen. Wenn ich der Meinung bin, ich kann alles erreichen, dann, ne, dann denke ich das vielleicht am Samstag und am Montag. Aber am Dienstag oder Mittwoch passiert irgendwas und das ist nicht so toll. Und dann beziehe ich das auf mich, weil ich ja denke, ne, es liegt ja an mir. Ich muss aber nur positiv genug denken, dann klappt ja alles. Und wenn was nicht klappt, dann stimmt ja mit meinem Gedanken was nicht oder stimmt mit mir was nicht. Und das führt in der Regel ganz schnell irgendwie zu eher depressiven Gedanken. Ich bin der Meinung, wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen. Und wenn wir unsere Voraussetzungen wirklich nutzen, kommen wir ziemlich weit. Da geht es gar nicht darum zu sagen, jeder kann alles. Ich kann einfach mit 40 Jahren nicht entscheiden, ich will jetzt Profifußballer werden. Das ist blöd. Ja, ich kann aber eine ganze Menge andere Dinge machen. Ich finde, dieses positive Denken, wenn man das so extrem betreibt, ist eigentlich nur Wirklichkeitsverweigerung und führt eben dazu, dass ich nicht so genau gucke, ne, was kann ich, was möchte ich, und ein dezidierteres Bild davon entwickle, wo es hingehen soll, sondern ich ergehe mich eigentlich mehr in Tagträumen.
WDR 2.
Angst, den Job zu verlieren, die Miete nicht zahlen zu können, den Kindern kein schönes, sicheres Leben bieten zu können. Das sind alles Ängste, die uns davon abhalten, umzusatteln. Mhm. Auch wenn wir unseren Beruf nicht mehr mögen. Tom Diesbruck, dann kann es ja eigentlich nur noch darum gehen, an der kleinen Schraube zu drehen, wenn man die große nicht schafft. Wie kann das kleine Drehen aussehen?
Ich würde gerne noch ein Wort zu den Ängsten sagen. Ich sollte schon sehr genau gucken, sind das wirklich reale Einschätzungen oder wirklich nur Ängste? Ne? Die Angst, ich muss ja für meine Familie sorgen, ich kann ja nichts Neues machen, ist für mich viel zu pauschal. Die würde ich schon hinterfragen und schauen, ne, was kann ich wirklich machen, wie groß ist mein Freiraum wirklich? So, wenn ich dann feststelle, gut, es ist die kleine Schraube. Ne? Ich habe viele Verpflichtungen, ich muss 3 Kinder ernähren und kann im Moment einfach keine großen Veränderungen leisten, weil ich die Zeit und das Geld nicht habe. Dann kann ich immer noch fragen, so wie viel Jobtuning geht? Kann ich mich in meiner Abteilung vielleicht verändern? Kann ich neue Aufgabengebiete übernehmen? Kann ich mit meinem Chef mal sprechen, ob ich eine Fortbildung bekomme und dadurch mein Profil ein bisschen verändere? Das wäre so der kleine Schritt. Da gibt es auch Leute, die verändern sich innerhalb ihres Unternehmens. Die wechseln die Abteilung und sind da wesentlich zufriedener. Und was ich auch relativ häufig erlebe, dass jemand die Seiten wechselt. Dass jemand vielleicht im Verkauf ist und dann auf die andere Seite wechselt, in den Einkauf. Oder jemand arbeitet in einer Agentur, in einer Werbeagentur und stellt dann mit 35 fest, nee, das ist mir alles viel zu aufregend und viel zu energiezehrend. Ich wechsle mal auf Kundenseite. Da gibt es wirklich ein großes Spektrum an Veränderungen, die sehr klein und sehr groß sein können.
Nun haben Sie uns viele Ideen mit auf den Weg gegeben. Also Sie haben eben gesagt, man muss Jobideen formen, man muss ein gutes Selbstmanagement haben. Man sollte immer versuchen, so seine Wünsche zu visualisieren, sich ein Blatt Papier nehmen, das draufschreiben. Das alles kann man aber nur, wenn man keinen Stress hat, ne?
Ja, das ist manchmal nicht ganz leicht, sich so Zeitinseln zu schaffen. Wenn jemand ganz, ganz, ganz viel Stress hat gerade, dann rate ich den auch eher davon ab, in dieser Zeit sein Projekt zu starten. Dann vielleicht lieber noch ein halbes Jahr warten. Wenn das gar nicht anders geht, ja eben zu versuchen, mit kleinen Zeitinseln, vielleicht einmal in der Woche am Abend 1 Stunde, am Wochenende vielleicht einmal 2 Stunden, sich eine Auszeit zu nehmen, Ruhe zu nehmen, rauszugehen und sich seinem Projekt zu widmen. Die meisten Menschen können das schon.
Können die meisten Menschen auch Geduld lernen?
Ja, Geduld ist so eine Sache. Die habe ich selber nicht.
So reden Sie ja auch.
Als Coach bin ich sehr geduldig. Mit mir selber bin ich sehr ungeduldig. Ja, das müssen einige Leute lernen. Viele haben auf ihrer Ich-Bühne so einen inneren Aktivisten, ne, der hauptsächlich mit den Armen rudern will und will, ne, mach, tu irgendwas. Und das ist leider kein guter Ratgeber. Also sich da ein bisschen runterzuschrauben und wirklich Schritt für Schritt zu gehen und sich Zeit zu nehmen. Ja, das müssen manche Menschen wirklich lernen.
Also sich Zeit nehmen, um sich über die kleinen und großen Ziele klar zu werden und als Stütze vielleicht ein gutes Buch lesen, zum Beispiel Ihr Pferd ist tot, steigen Sie ab, von Tom Diesbruck. Gisela Steinhauer bedankt sich sehr bei Ihnen für das Gespräch und natürlich stellen wir die Angaben zum Buch ins Netz auf wdr2.de. Danke.
Dankeschön, vielen Dank.
Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.